Wir sind in unserer Betrachtung des Römerbriefes jetzt im 10. Kapitel angekommen. Wir lesen die ersten 13 Verse vom 10. Kapitel. Also Römer 10, 1 bis 13. Das ist das Wort Gottes. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre Augen eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Lieber Vater, wir danken dir für deine Weisheit, die du dem Apostel gegeben hast, um diese Dinge aufzuschreiben, zu zitieren und auszulegen. Herr, hilf, dass wir das auch richtig verstehen, dass wir das so verstehen, dass wir es in unserem Leben auch anwenden können. Hab Dank, Herr, dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Öffne du sie und öffne auch meinen Mund, meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wenn wir den Römerbrief gründlich durchlesen, und das ist ja, was wir seit einiger Zeit zu tun versuchen, nicht wahr? Dann begegnen wir immer und immer wieder dem Konflikt, der in den meisten Briefen der Apostel auch eine Rolle spielt. Es ist der Konflikt zwischen Juden und Nichtjuden oder Heiden, Griechen, wie sie verschiedentlich genannt werden. Der Konflikt, der in der Kernfrage besteht, wie jemand von Gott als gerecht akzeptiert werden und zu seinem Volk gehören kann. Und etwas vom Schwierigsten für die Juden damals, heute wahrscheinlich auch, aber damals vor allem in dieser Übergangszeit, etwas vom Schwierigsten für die Juden, anfänglich auch für die Jünger des Herrn, war offenbar zu verstehen, dass ein Mensch nicht durch Halten des Gesetzes, das ist auch die Zugehörigkeit zu diesem Volk der Israeliten, aber vor allem nicht durch Halten des Gesetzes, sondern durch Glauben allein gerechtfertigt und so gerettet werden muss. Das war so schwierig für die Juden und auch für die Jünger anfänglich, weil weil Gott sich ja eben diesem speziellen Volk zuerst offenbart hat. Gar nicht so sehr den anderen Völkern rundherum, das gab es tropfenweise, aber vor allem zuerst diesem speziellen Volk der Israeliten. Und darum war es so schwer für diese Leute damals, sich zu lösen von dem Gedanken, dass eben das die Bedeutung hat. Wenn man zu diesem Volk gehört, dann ist man bei Gott. Der Apostel kommt in seinem Brief an die Römer immer wieder darauf zurück, was er schon in Kapitel 3, 21 zusammengefasst ist. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Was er da sagt, ist, dass das Gesetz selbst die Tatsache vermittelt, dass Gottes Gerechtigkeit nicht durch das Halten des Gesetzes erworben werden kann. Also das Gesetz selbst bezeugt das, dass nicht durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt. Schon in den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes hat er diese Wahrheit mit Bezug auf Juden und Nichtjuden besprochen. Ihr erinnert euch vielleicht in Kapitel 1, 2 und 3, da geht es immer hin und her. Ja, was ist mit den Juden? Was haben die für einen Vorzug? Ja, sie haben einen, aber sie haben doch keinen. Und das geht immer so hin und her zwischen Juden und Heiden. Die Wahrheit, dass Gottes Gerechtigkeit nicht durch Halten des Gesetzes, das den Juden zuerst gegeben war, gefunden werden kann. Wenn er dann in Kapitel 3, Vers 22 und dem Folgenden sagt, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Das zitieren wir oft, nicht wahr? Es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, aber kein Unterschied zwischen wem und wem. Zwischen einfach den Menschen? Ja, aber vor allem meint hier schon der Apostel, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Das wiederholt er dann hier im 10. Kapitel. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden bezüglich der Rechtfertigung und des Heils in Christus. Und was der Apostel da sagt in 3,22, das zieht er weiter durch alle folgenden Kapitel. Manchmal ist das nicht so im Vordergrund oder nicht so deutlich sichtbar. Und es sieht manchmal aus, als würde es mehr um so allgemeine Wahrheiten des Heils gehen. Aber trotzdem ist immer die Beziehung oder der Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden mit dabei. Der ganze Brief gibt die Botschaft, Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, obschon sich Gott ihnen auf verschiedenen Wegen offenbart hat, Menschen aus allen Nationen werden auf dieselbe Weise gerechtfertigt, durch Glauben an Christus allein. In den Kapiteln 9 bis 11, wo wir so landläufig denken, ja, da geht es um die Israel-Frage, oder? Da vertieft er einfach die Begründungen, warum viele Israeliten eben nicht gerettet werden, nicht gerechtfertigt werden. Und die Hauptaussage bleibt immer, weil sie nicht an Christus als ihren Retter glauben. Nichts anderes. Es gibt keinen besonderen Weg. Durch Glauben heißt Glauben an Christus. Die Juden hatten ja nicht das Problem, dass sie nicht an Gott glaubten. Das war nicht ihr Problem. Wenn man ihnen sagen würde, du musst an Gott glauben, dann wirst du gerettet. Ja, da gäbe es viele Leute heutzutage, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Das war eben auch nicht das Problem der Juden, dass sie nicht an Gott glaubten, sondern dass sie nicht an den Christus glaubten, der ihnen von Gott offenbart wurde. Am Anfang des 10. Kapitels sehen wir hier einmal mehr in das Herz des Apostels hinein. Der Apostel Paulus hat manchmal solche Momente oder Stellen in seinen Briefen, wo er in sein Herz blicken lässt. Und das ist so eine Stelle, das ist mindestens das zweite Mal im Römerbrief, Römer 9 am Anfang und jetzt hier Römer 10 am Anfang. Da sehen wir das Herz des Apostels, das Hirtenherz des Apostels. Paulus war bestimmt einer der größten Theologen seiner Zeit und einer der größten Theologen, die jemals gelebt haben. Er konnte so präzise und systematisch die Lehre des Wortes Gottes erklären und auslegen. Da sind wir uns alle einig, denke ich. Aber was er hier über die notvolle Situation der meisten Israeliten schreibt, ist nicht einfach eine theologische Abhandlung. Paulus schreibt aus der tiefen Besorgnis seines Herzens heraus. Als besorgter Hirte und Missionar wiederholt er hier, was er schon am Anfang des 9. Kapitels sagte und zum Ausdruck brachte, dass er große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in seinem Herzen hat, wegen seinen Volksgenossen, die nicht gerettet sind. Und deshalb schreibt er hier noch einmal, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Das möchte ich, das suche ich. Und zugleich schließt er an mit einer Aussage, die eigentlich ihr Elend, das Elend dieser Israeliten noch größer erscheinen lässt und ihn eben deshalb für sie flehen und bitten lässt. Er sagt, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Ja, aber warum ist das ein Elend? Wenn sie Eifer für Gott haben. Ist das nicht etwas Gutes, wenn jemand Eifer für Gott hat? Würden wir doch sagen, oder nicht? Wenn wir sagen hören über jemanden, er ist ein tiefgläubiger Mensch, sollten wir uns dann nicht über seine Frömmigkeit freuen? Und müssen wir dann gar nicht mehr für seine Bekehrung und Rettung beten? Weil er ein eifriger, frommer, tiefgläubiger Mensch ist? Paulus sieht keinen Grund zum Aufatmen hier, wenn er sagt, die haben Eifer für Gott. Im Gegenteil, seine Traurigkeit und sein Schmerz und der Grund für sein flehentliches Beten ist, dass sie zwar Eifer für Gott, eine tiefe Gläubigkeit haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Das ist ein Elend. Sie glauben irgendetwas über Gott. Und das sehr eifrig. Aber ihre Art von Frömmigkeit führt am Ziel vorbei, ins Leere, ins Elend. Paulus fasst dann den Grund für sein flehentliches Gebet für ihre Rettung noch einmal zusammen. Er sagt, schreibt im Vers 3, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, und dieses Erkannten, das bedeutet ergriffen, festhielten, annahmen, umarmten, dass sie Gottes Gerechtigkeit nicht umarmten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen, in Wirklichkeit. Und das zeigt, dass ihr eifriger Glaube an Gott eigentlich ein hartnäckiger Unglaube ist. Sie weigern sich hartnäckig, Gottes Weg zur Gerechtigkeit anzunehmen, um dagegen ihren eigenen Weg zu verfolgen. Und das schließt an die Verse 31 und 32 im vorigen Kapitel an. Da schrieb der Apostel: Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Gott sagt in seinem Wort, das heißt in seinem Gesetz und den Propheten, in den Schriften des Alten Testaments, sagt er: Ihr könnt nur durch Glauben gerechtfertigt werden. Es gibt wohl keine Wahrheit, die öfter vom Apostel wiederholt und verteidigt wird. Was in den alttestamentlichen Schriften auch schon immer wieder steht: Ihr könnt nur durch Glauben allein gerechtfertigt werden. Aber die Israeliten sagen: Nein, wir werden es schaffen, durch Werke des Gesetzes gerechtfertigt zu werden. Gott hat uns das Gesetz gegeben, wir sind das Volk mit diesem Gesetz, und wenn wir das halten, dann werden wir es schaffen, gerechtfertigt zu werden. Und das ist die krasseste Form des falschen Glaubens, der eben nicht rettet. Und eigentlich ist das die Grundausrichtung aller nichtchristlichen Religionen. Alle Religionen streben danach, ein Gesetz zu erfüllen, das ihnen eben in dieser ihrer Religion gegeben ist. Nach oben zu Gott streben, aus der eigenen Kraft. Das ist die krasseste Form des falschen Glaubens. Und dann Paulus sagte in 9,31 noch: Israel strebte einem Gesetz der Gerechtigkeit nach, ist aber nicht zum Gesetz gelangt. Was meint er damit, dass sie nicht zum Gesetz gelangt sind? Es ist nicht so einfach zu verstehen, nicht wahr? Und diese Frage beantwortet er aber gleich in Vers 4 hier, Kapitel 10. Denn das Gesetz des Gesetzes Ende ist Christus. Das Ende des Gesetzes ist Christus. Und das Wort Ende, Telos, das hat im Griechischen eine breitere Bedeutung als im Deutschen. Telos kann sowohl Ende heißen im Sinn von eben das Ende, wie am Ende eines Buches oder eines Films, das Ende. Es hört auf, was bis jetzt war. Es kann aber auch Ziel heißen. Das Ziel, da wo man ankommt oder ankommen will. Wir können hier gut beide Bedeutungen einsetzen und zusammennehmen. So können wir ja auch zum Beispiel sagen, wenn wir am Ziel einer Reise angekommen sind, dann sind wir auch an ihrem Ende angekommen, oder? Am Ende der Reise. Ziel der Reise ist das Ende der Reise. Und so ähnlich ist es mit dem Gesetz. Paulus sagt so etwas schon in Kapitel 3, Vers 21 im Römerbrief, wenn er schreibt: Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz. Also das Gesetz bezeugte und verkündete Gottes Gerechtigkeit, die erreichbar ist, ein Ziel, das erreichbar ist durch Glauben an Christus. Und so wurde das Gesetz zu dem Ziel gegeben, auf Christus hinzuführen, ihn zu offenbaren. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, ist darum das Ende des Gesetzes gekommen. Das betrifft natürlich nicht das Gesetz in jeder Form. Das Gesetz hat nicht in jeder Form aufgehört, ans Ende gekommen. Wir wissen ja, dass wir nicht davon entbunden sind, dass Gesetz in Form von den Geboten zu halten. Wir können nicht aufhören, die Gebote zu halten. Das ist hier nicht ans Ende gekommen. Und wir sind befreit von der Macht und von der Wirksamkeit der Sünde, um aus der Kraft des Geistes die Gebote zu erfüllen. Das Gesetz zu erfüllen, das die Liebe definiert. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Wer liebt, der tut das, was die Gebote verlangen. Nicht wahr? Nicht aus eigener Kraft und nicht um sich bei Gott angenehm zu machen, sondern einfach weil das das Richtige ist und weil Gott uns jetzt die Kraft dazu gegeben hat. Das hat nicht aufgehört, aber das Gesetz in der Form, die uns das Halten des Gesetzes als Weg zum Leben vorgibt, das ist zum Ende gekommen. Beziehungsweise zu dem Ziel, uns zu Christus zu treiben. Das ist, worüber Paulus in Vers 5 dann hier sagt, also Römer 10, Vers 5, denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Tu dies und lebe. Das ist ein Zitat aus 3. Mose 18, Vers 5. Das ist der Weg zum Leben, den Gott Adam vor dem Fall in die Sünde zuerst vorhielt. Was unser Bekenntnis eben auch den Bund der Werke nennt. Halte die Gebote Gottes vollkommen in Gedanken, in Wünschen und in Taten, dann wirst du dadurch das Leben haben. Das ist der Bund der Werke. Adam hätte das tun können, hätte so leben können, bevor er in Sünde fiel. Aber nachdem er gefallen ist, ist das nicht mehr möglich. Es war nicht mehr möglich für Adam und nicht für alle seine Nachkommen. Alle, die in Adam sind und noch in Adam sind, können die Gebote nicht in der Weise halten, dass es ihnen das Leben bringt. Das geht nicht mehr. Theoretisch steht aber diese Forderung immer noch da. Das Gesetz Gottes muss von jedem Menschen vollkommen gehalten werden. Das musst du wissen. So stehst du als Mensch vor Gott. Du musst das Gesetz in allem halten, in Gedanken, in Wünschen und in Taten. Aber niemand kann das. Christus kann das. Er konnte das und er hat das getan. Und er hat das für uns an unserer Stelle als unser Stellvertreter getan. Er hat es für all die Seinen gehalten. Und wer in ihm ist, der steht vor Gott jetzt so da als einer, der es gehalten hat. So wird der Bund der Werke erfüllt von den Menschen, die in Christus sind, weil Christus ihn für sie erfüllt hat. Wer aber nicht auf Christus vertrauen will, der bleibt verpflichtet, stattdessen das Gesetz selbst zu halten, um das Leben zu haben. Und weil das niemand kann, werden alle, die nicht in Christus sind, im Tod bleiben. Wenn du nicht in Christus bist, nicht auf ihn vertraust für das Leben, dann bleibst du im Tod. Das ist der Weg der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, sagt Paulus jetzt zuerst einmal und zitiert da Mose und sein Gesetz. Aber er zeigt seinen Volksgenossen anhand von Moses Schriften, die beiden Wege der Gerechtigkeit. Auch das andere, was er jetzt sagt, kommt auch von Mose aus dem Alten Testament. Das war da auch schon nicht anders, als es ist, nachdem Christus auf diese Welt gekommen ist. Es ist Paulus wichtig zu zeigen, dass sein Evangelium der Rechtfertigung aus Glauben nicht etwas Neues ist, das den Schriften des Alten Testaments widerspricht. Nein, Mose gab nicht nur das Gesetz aus Geboten und Satzungen, die eine Trennwand zwischen Gott und uns und zwischen Juden und Nationen aufrichten. Moses Schriften offenbaren ganz klar auch die Gerechtigkeit, die aus Glauben ist. Und um das zu zeigen, sagt Paulus, setzt Paulus Passagen aus dem fünften Buch Mose zusammen. Und das ist jetzt ganz interessant, wie er das tut. Das ist, wenn man nicht genau dahinter sieht, sieht das ein wenig aus wie ein Flickwerk, wenn man jetzt versuchen würde, diese Passagen zuzuordnen. Von wo nimmt er den ersten Satzteil und dann den zweiten und so. Er setzt da Dinge zusammen, die von verschiedenen Stellen kommen. Und das ist eine Art und Weise, wie die Lehrer in Israel es oft taten. Auch Jesus tat das auf diese Weise. Sie zitieren nur einen Teil eines Schriftwortes und erklären dann die geistliche Bedeutung dieser Stellen oder des Zusammenhangs vor allem. Wenn man die Stellen im Original las, dann kam man vielleicht noch nicht auf den Gedanken, die Bedeutung herauszulesen, die der Ausleger dann anwandte. Das habt ihr vielleicht schon ab und zu angetroffen in der Bibel, dass ein Apostel in seinem Brief etwas zitiert und wo ihr dann denkt, ja, aber sagt diese Stelle wirklich das, was jetzt der Apostel da auslegt oder wie ist das? Ein Beispiel. Als Mose beim brennenden Busch stand, er ging dahin, der Busch brannte und Gott hat sich ihm da offenbart. Gott sagte, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott deiner Väter. Diese Stelle, diese Aussage an dieser Stelle nimmt Jesus später im Streit mit den Sadduzäern, nimmt er diese Stelle auf, um die Wahrheit der Auferstehung der Toten zu verteidigen und zu bestätigen. Indem er sagt, dass wir an dieser Stelle sehen, wo Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sagt Jesus, Gott, der das da sagt, er ist doch ein Gott von Lebenden und nicht von Toten. Das sieht man da. Obwohl diese Stelle ursprünglich nicht unbedingt das sagen wollte. Oder? Und so macht das Paulus hier. Er zitiert, um die Rechtfertigung, die nicht aus dem Gesetz kommt, sondern aus Glauben, zitiert er zuerst nur einen halben Satz aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 9, Vers 4. Er schreibt die Gerechtigkeit aus Glauben, aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen. Wenn wir das suchen würden mit einem Computerkonkordanz, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das können wir nicht finden im Alten Testament, nicht bei Mose und auch nicht sonst. Was macht er hier? Er sagt, sprich nicht in deinem Herzen. Das ist ein Satzteil aus Deuteronomium 9, Vers 4. Und das geht dann aber anders weiter, als Paulus hier es weitergehen lässt. Und das ist aber ein ganz bekannter Satz von Mose. Jeder Jude wusste, wenn er das hörte, sprich nicht in deinem Herzen, der wusste, was jetzt kommt. Wenn wir da weiterlesen in Deuteronomium 9, Vers 4, dann lesen wir, sprich nicht in deinem Herzen, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. sprich nicht in deinem Herzen. Also wenn ein Jude das hörte, dann wusste er, jetzt kommt, wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht und so weiter. Und die Israeliten wurden ja an dieser Stelle von Mose ermahnt, dass sie, wenn sie ins Land kommen, ins Land Kanaan, sollen sie nicht denken, Gott hätte ihnen das als Verdienst für ihre Gerechtigkeit geschenkt. Das war der originale Zusammenhang. Und er lehrt ganz eindeutig Gottes Nein zur Rechtfertigung durch Gesetzeswerke. Sprich nicht in deinem Herzen, ich habe mich selbst gerechtfertigt durch Halten des Gesetzes. Aber Paulus hängt dann eben einen anderen Satz noch an aus dem 5. Buch Mose 30, Vers 12, die das Kommen ins Land betrifft. Er sagt, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist die Erfüllung dessen, was es bedeutet, ins Land Kanaan zu kommen. Ins Land Kanaan zu kommen, steht typologisch für ins Königreich der Himmel zu kommen, in den Himmel aufzusteigen. Also sprich nicht in deinem Herzen, du kannst durch eigene Werke in den Himmel aufsteigen. So ist das zusammengesetzt aus diesen beiden Sätzen. Und dann interpretiert der Apostel weiter. Er tut es dann so, dass er wie anhält, er zitiert diese beiden halben Sätze und dann legt er das aus. Und das ist bei ihm alles in einem Satz drin, aber das ist eben Schriftzitat und dann Auslegung. Das wurde so gemacht zu Paulus Zeit. Er interpretiert, wer sagt, dass er durch die eigene Gerechtigkeit in den Himmel aufsteigen könne, der sagt damit eigentlich, dass er selbst Christus herabholen könnte. Das ist die Konsequenz, die gedankliche Konsequenz von dieser Aussage. Und weiter, als weitere Konsequenz, sagt er, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das würde dann bedeuten, durch eigene Gerechtigkeit Christus aus den Toten heraufführen. Und damit sagt Paulus, wer meint, er könne durch das Halten des Gesetzes Gottes Gerechtigkeit erwerben, der sagt damit, dass er selbst die Erlösung, die in Christus ist, herbeiführen könnte. Das ist so eine jüdische Kombination zwischen Gesetzesgerechtigkeit und etwas Christus noch dazu. Sie haben ja schon auf den Christus gewartet, bis der offenbart wird. Sie haben daran geglaubt, dass der kommen wird. Oder? Aber sie haben eben nicht verstanden, dass es so sein muss, dass sie allein auf Christus vertrauen und nicht auf das, was sie selbst tun können. Und dass sie selbst irgendetwas tun könnten, um Christus herbeizuführen, vom Himmel herab oder aus den Toten herauf, das ist so absurd. Paulus sagt, dass das absurd ist, ist schon in Moses Schriften erkennbar. Und um das noch mehr zu verdeutlichen, zitiert er weiter aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 30, nämlich Vers 14. Was sagt die Gerechtigkeit aus Glauben in Mose? Sie sagt, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist noch immer etwas geheimnisvoll. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist, wie gesagt, Deuteronomium 30, Vers 14. Mose sagt schon kurz davor, im Vers 11 zu Israel, das Gebot ist nicht so wunderbar für dich. Ja. es ist nicht zu fern. Das Gebot ist nicht so wunderbar für dich, es ist nicht zu fern. Also es ist erreichbar. Und das bedeutet laut Paulus, dass das Versprechen Gottes, dass Israel nach Kanaan kommen, in den Himmel aufsteigen könne, dass das nicht zu schwierig ist. Es durch eigene Gerechtigkeit zu erreichen, das wäre zu schwierig. Aber es ist eben nicht so schwierig, weil Gott selbst dafür sorgt, dass sie oder wir dahin kommen werden. Es ist nicht zu wunderbar für dich, es ist nicht fern, das kannst du erreichen, aber nicht durch eigene Gerechtigkeit, sondern ich werde dich dahin bringen, in Christus, ohne etwas von deiner Seite. Das Wort ist dir nahe im Herzen. Und damit deutet er noch auf etwas, das kommt euch sicher bekannt vor, in dem Herzen. Er deutet auf die Erneuerung der Herzen hin, die bewirkt, dass wir in seinen Geboten wandeln können. Das ist zum Beispiel Hesekiel 36, Vers 26 und folgende. Ich werde euch ein neues Herz geben. Das Wort ist dir nahe in deinem Herzen. Ich werde ein neues Herz geben, damit ihr die Gebote erfüllen könnt. Und dieses Wort, das da in deinem Herzen ist, da sagt Paulus dann, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, das sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Mit dem Mund bekennen, im Herzen glauben, dann wirst du gerettet werden. Und hier am Ende dieses Abschnitts in Römer 10, da betont der Apostel noch einmal, dass es nicht zwei unterschiedliche Wege gibt, um das Heil zu erlangen, um gerechtfertigt, um gerettet zu werden. Es gibt nicht zwei oder noch mehr unterschiedliche Wege. Etwa zum Beispiel einen besonderen Weg für die Juden, wie das eben auch immer noch gelehrt wird, einen besonderen Weg für die Juden und einen für die Heiden. Das gibt es nicht. Es gibt auch keine Bevorzugung der Juden oder ein automatisches Angenommensein, nur weil man als Israelit aufgewachsen ist, so dass dann, wie das von den Judaisten gelehrt wurde und von den heutigen Neo-Judaisten auch noch gelehrt wird, ein Heide zuerst ein Jude werden muss, um ganz von Gott zu akzeptiert zu werden, oder dass ein Jude, der Christ wird, ein besserer Christ ist, weil er eben noch das Jüdische hat, das Gott besonders gesegnet hat. Es gibt nichts solches. Das Heil, die Rechtfertigung und die Rettung kann allein, ausschließlich und vollkommen durch den Glauben an Christus erlangt werden. Und jeder, egal woher er stammt, egal in welcher ethischen Verfassung, egal was er vorher geleistet hat oder auch nicht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist ein Zitat aus einem von verschiedenen Stellen. Paulus fasst eine ganze Reihe von Verheißungen zusammen hier aus den Psalmen, aus Jesaja, aus Joel, um eben noch einmal zu zeigen, dass dies in den Schriften, die die Juden als ihre Bibel hatten, dass das ihnen da gesagt wurde. Jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden. Der glaubt. Es wird aber gleichzeitig eben nicht nur den Juden gesagt, sondern auch den Griechen oder den Heiden. Hier nimmt Paulus noch einmal Bezug auf sein Wort in Kapitel 3, Vers 22, wo er sagt, denn es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied. Und hier spricht er aus, was er in 3, Vers 22 nur mitklingen ließ, also implizit gesagt hat, es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. In 3, Vers 22 hieß es, es ist kein Unterschied zwischen den beiden, denn alle haben gesündigt. Und hier in 10, Vers 12 heißt es, es ist kein Unterschied zwischen den beiden, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen, die an ihn glauben, auf ihn vertrauen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und wenn wir uns daran zurückerinnern, dass Paulus hier eben noch dran ist, zu erklären, warum die Israeliten, die zuerst Empfänger der Verheißungen waren, warum sie nicht die Verheißungen erlangen, da müssen wir auch sagen, jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus nicht anrufen wird, kann nicht gerettet werden. Und das sagen die Apostel in Apostelgeschichte 4, Vers 12 gegenüber den jüdischen Führern. Sie sagten, denn es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Der Name Jesus Christus allein. Amen.